Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Heute wollen wir uns ins Reich der Tiere bzw. der Fabelwesen begeben. Das Landesmuseum in Zürich lädt nämlich zur Ausstellung Animali, auf Deutsch Tiere. Und darin geht es um Tiere und Fabelwesen von der Antike bis heute. Ein Ausflug ins Reich der Fantasie, aber nicht nur, denn diese Fabelwesen haben durchaus etwas mit uns heute zu tun und beschäftigen uns auch. Zu Gast sind Franziska Schlepfer, bekannt als Rapperin Big Cis aus Zürich, und Silvano Cerutti, Autor und Journalist aus Solothurn. Und wir waren eben gemeinsam in dieser Ausstellung, bevor sie überhaupt aufging, das muss man vielleicht noch sagen. Wir haben uns das Ganze angeschaut, aber wie hat es Ihnen denn jetzt gefallen dort, Silvano Cerutti?
Ich fand es ganz toll, was allerdings auch daran liegt, dass wir eine Führung hatten. Das heißt, wir haben einiges noch gehört, was man sich sonst erarbeiten muss in dieser Ausstellung. Es hat ganz, ganz, ganz tolle Exponate, darunter beispielsweise wunderbare Keltenringe. Mhm. Könnte allerdings sein, dass wenn man so unbegleitet reingeht, dass man ein bisschen viel arbeiten muss. Es ist jetzt keine Ausstellung, wo irgendwas aufploppt und dauernd kommt irgend noch eine Animation und man wird unterhalten. Man muss sich die Dinge schon selbst anschauen.
Franziska Schlepfer.
Also mir der erste Moment, da war ganz super. Mhm. Erstens mal ist das Klima natürlich super da drin, feuchte, aber sehr angenehme Luft. Und dann hat es da eine Wand, die wurde projiziert mit Tierfilmen, aber sehr, sehr stilistischen, sehr, sehr schönen Tierfilmen. Das gehört eigentlich nicht so zur Ausstellung. Das war kein Ausstellungsobjekt, sondern eine
Illustration, wenn man
ja
will.
Mhm. Und das war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Und ich kam dann erst nachher zu den Objekten. Und die sind halt auch sehr vielfältig. Mhm. Weil es geht ja nicht nur um Fabelwesen, sondern auch um die Tiere selber. Also es müssen nicht immer nur fabelhafte Tiere sein, sondern auch Tiere an sich. Und da bekommt es dann so eine Mischung, wo es einfach mit einer Führung eben extrem viel Information ist, super spannend. Und vielleicht ohne Führung geht einem da ganz viel Information abhanden.
Gut, das werden wir jetzt alles ein bisschen ausdeutschen. Also was man sieht oder wo sind wir? Wir sind in einem Provisorium im Innenhof des Landesmuseums in Zürich. Das ist so ein rechteckiger Kubus und wenn man da reinkommt, dann ist es zuerst mal dunkel. Und dann sieht man Schaukästen, uns wurde erklärt, das sind 12 Module. Und diese Schaukästen, die sind dann eingeteilt in verschiedene Fabeltiersorten, Arten, Gattungen, Rassen.
Wie auch immer.
Und da kann man sich durchschlängeln. Es gibt da einen Prolog, da wird man eingeführt in die Materie mit einem Bild von Tintoretto. Und nachher kann man sich dann vielleicht, wenn man will, die Tiere aussuchen. Jetzt, wo sind sie denn hängen geblieben? Bei welchem Schaukasten, bei welchem Tier?
Ich bin dann mal ganz, ganz, ganz schnell hängen geblieben bei einem eher untypischen Exponat. Und zwar ein ausgestopftes Drachenjunges. Eine Fälschung aus dem 19. Jahrhundert.
Ja, ziemlich klar, dass es eine Fälschung sein muss. Genau.
Eine Fälschung aus dem 19. Jahrhundert, die eigentlich mit dem Hauptthema gar nicht mehr viel zu tun hatte. Aber weil es damals, also im 19. Jahrhundert, bereits darum ging, so dass das Monströse an diesen Viechern irgendwie hervorzuheben, hatte ich dazu den schnellsten, den direktesten Zugang. Mhm. Das ist so das eine. Und das andere war ein Wandteppich aus dem Palazzo Pitti in Italien. Ein wunderbar absurd überkandideltes Werk für unsere heutigen Vorstellungen von Ästhetik. Gewaltig, ein Trip, ein gewebter, ein unglaublich detailliert mit allem drum und dran, halt so barock, wie man es nur ganz selten erträgt, aber im Rahmen von so einer Ausstellung eben schon.
Mhm. Und da waren auch Tiere drauf?
Da waren viele Tiere drauf, okay. Ja.
Franziska Schlepfer, was hat Ihnen denn speziell gefallen?
Da hat es so eine Maske gegeben, die man einem Pferd aufsetzen kann, wo dann das Pferd mit der aufgesetzten Maske zu einem Einhorn wird. Wo dann eigentlich die Kraft, die ein Einhorn besitzen soll, auf das Pferd und aber auch auf den Reiter übergehen soll. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann so eine ganz kleine Sirene, die aber auch gefälscht war. Offensichtlich, sagt ihr, aber man weiß ja nie.
Hm. Diese Exponate, die stammen aus Zeiten, in denen diese Sachen gar nicht so, also wir reden jetzt aus dem 21. Jahrhundert über Tiere, von denen wir glauben zu wissen, dass es sie nicht gibt. Dazumals waren die noch sehr reell. Und da gab es zum Beispiel für mich einen sehr beeindruckenden Moment, ist ein wissenschaftliches Werk über die Tierwelt. Und darin enthalten 20 Seiten über Seeungeheuer, die Schiffe auffressen, oder über Sirenen, die die Schiffe anlocken und dann zerschellen lassen.
Naja, man kann sich da ja aber auch gar nie ganz sicher sein, weil wir ja immer noch nicht alle Tiere kennen in von den Meeren, in den tiefsten Tiefen, was da alles hocken kann, das wissen wir ja nicht. Und was die Seemänner da auf dem hohen Meer gesehen haben, vielleicht waren da ja wirklich Ungeheuer. Man hat das nur nie beweisen können.
Aber ist das nicht witzig? Also heute wissen wir, es gibt diese riesen Kalmare bis zu 7-8 Meter. Und irgendwie vor 1-2 Jahren wurde einer rausgefischt und ein anderer wurde gefilmt von einem japanischen Team, die ihn angefüttert haben. Und so, da, Riesensensation. Und vor ein paar Jahren war in Basel eine Ausstellung über die Tiefsee. Und da sieht man ja dann all diese Fische mit ihren furchtbaren Gebissen, der Monster. Und ich habe mir dann so ein Plastikexponat gekauft, im Anschluss an die Ausstellung, weil ich irgendwie eine Schwäche habe für so kleine Monster. Und habe dann erst auf meinem Weg richtig gemerkt, dass das Plastikexponat, was irgendwie 8-9 Zentimeter lang ist, etwa 30-fach so groß ist wie das eigentliche Tier.
Mhm.
Also das ist eher, was dort unten sich tummelt, nämlich ziemlich klein wegen dem Druck. Aber in unserer Vorstellung wird es immer gleich ganz, 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 ganz groß. Und dann sind wir schon wieder ganz nahe bei Zeiten, die wir eigentlich überwunden glauben.
Eben, also wir betrachten das aus der Distanz, aber trotzdem hat es was mit uns zu tun. Also da wird ja appelliert an Urängste der Menschheit.
Es muss ja mit uns zu tun haben, weil man, also es entspringt dieser Welt beziehungsweise unseren Köpfen. Und der Mensch ist, glaube ich, einfach nicht fähig, sich was auszudenken, was es wirklich nicht gibt. Er kann eben zum Beispiel Dinge zusammensetzen, die eigentlich nicht zusammengehören, und dann ist es was Fantastisches. Aber was ganz, ganz Fremdes ist es ja nie. Also es muss ja entspringen aus dem Hirn.
Aus irgendeiner Vorstellung, ja. Also ich war auch ganz fasziniert einmal, als ich Bilder gesehen habe von asiatischen Kindern mit so ganz großen Augen und den großen Köpfen, und plötzlich habe ich gemerkt, ach so, da kommt die Vorlage her für die Darstellung von Außerirdischen.
Mhm.
Man muss bloß die Gesichtsfarbe wechseln.
Mhm.
Ja, wir kennen nichts anderes.
Aber jetzt nochmal zu den Exponaten, ja, die wir hier sehen. Wir haben da verschiedene Tiersorten, Tierarten, die es nie gegeben hat, vermutlich. Also wir gehen mal davon aus, dass es ein Einhorn nie gegeben hat oder auch ein Drachen nicht. Aber trotzdem, wenn man sich so ein bisschen in der populären Kultur auch umschaut, auch heutzutage, das sind doch Archetypen geworden. Also zum Beispiel Drachen findet man in jedem zweiten Pixar-Film, Animationsfilm drin. Warum ist denn das so? Warum appelliert das so an uns?
Ich denke schon, eben weil es Archetypen geworden sind. Also das ist ja ganz schlau gemacht in der Ausstellung. Es werden ja die Fabelwesen werden real existierenden Tieren zugeordnet. Also die Fische sind dann im Verbund mit den Sirenen zum Beispiel, oder eben die Drachen mit den Schlangen und den Echsen und. Das gibt dann schon mal so eine grobe Einteilung. Das ist das eine. Und das andere eben, wir ordnen Tieren gewisse Eigenschaften zu. Die können sich vielleicht verändern im Laufe der Jahrhunderte, was wir genau sehen. Und das ist auch nie immer ganz eindeutig, nur das eine oder nur das andere. Ein Tier ist nie immer nur gut oder nur böse. Aber da gibt es dann eben schon den Archetypus, und der zieht sich weiter. Und gerade in Märchen oder in Trickfilmen bietet sich das ja an, weil man da so herrlich überzeichnen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und anscheinend gibt es ja dann auch so Trends. Also wie der nette Herr Kurator erklärt hat, dass die Sphinx im Mittelalter überhaupt nicht in war und eigentlich auch so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden war und dann irgendwann wieder aufkam und wieder überall zu sehen.
Ja, und im Vergleich zu einem Drachen lust sie heute immer noch furchtbar ab.
Blöd ja. gesagt. Ja, gut. Naja, aber dann da hat es die ja die unendliche Geschichte gegeben, die Verfilmung dazu dann auch noch. Und da ist die aber dann schon auch ziemlich populär,
ja.
die Sphinx.
Und dann gab es eine Vorlage für Lord of the Rings, die findet man natürlich auch in der Ausstellung. Der Gollum.
Die Sirene.
Mhm. ja. Also man denkt irgendwie, die Vorlagen sind offensichtlich. Also die Leute, die müssen sich da auch bedient haben, bei solchen Exponaten, wenn man so will.
Die Vermutung liegt nahe, ja.
Jetzt hast du noch mal, wie Sie ein Kind waren. Sind Sie ja sicher zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit solchen Fabelwesen, via Märchen oder andere Geschichten, auch Fabeln. Was weiß ich, haben Sie nicht ein paar Sachen, ein paar Exponate wiedererkannt aus Ihrer Jugend?
Doch, mir kam der Greif bekannt vor. Vielleicht jetzt nicht genau identisch, aber der hat mich an Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren erinnert. Da gibt es auch diese Vögel, die Bösartigen, wo man aufpassen muss. Und dann gibt es noch die kleinen Erdmännchen, die nur so reden miteinander.
Ich fand's einen witzigen Effekt. Als erstes in den Sinn gekommen sind mir die Seeungeheuer, weil ich als Junge so diese Seefahrerliteratur geliebt habe. Im unglaublich verblendeten Glauben, ich hätte irgendwas zu tun in meinem Wesen mit Seefahrern oder mit Abenteurern. Diese Monster, die sind mir irgendwie geblieben. Die begleiten mich, muss ich zu meiner Schande gestehen, bis heute beim Schwimmen im Meer.
Also als Angstfaktor.
Als Angstfaktor, ja, bin ich nicht ganz frei davon. Sobald ich den Grund nicht mehr sehe, finde ich es irgendwie unheimlich. Ich weiß zwar, da kommt nichts oder höchstens ein Hai und das ist auch sehr unwahrscheinlich.
Das ist auch ein nettes Tier.
ja, aber auch der wird ja massiv böser dargestellt, als was er tatsächlich ist. Also es besteht kein Grund zur Sorge, trotzdem ist sie irgendwie da. Und erst viel später ist mir in den Sinn gekommen, Moment, Globi, was ja im Grunde genommen auch ein Grief ist, der hat mich die ganze Kindheit durchbegleitet. Aber das ist irgendwie so normal, das ist mir gar nicht mehr aufgefallen.
Mhm. Aber bedrohlich ist der auch selten.
Nein, der ist nicht bedrohlich, aber ich fand's witzig, dass eine Figur, die ganz offensichtlich ein Mischwesen ist, für mich so normal erschienen ist, dass sie mir jetzt in diesem Zusammenhang erst ganz am Schluss in den Sinn kommt und nicht gleich als erstes, was sie rein von der Präsenz, die sie eine Zeit lang in meinem Leben eingenommen hat, hätte tun sollen.
Ja, aber ich glaube, als Kind ist man da auch viel vorbehaltloser. Dann nimmt man das, ja.
Das ist ganz nah, das ist ganz real.
Wenn man jetzt Globi sich anschaut, dann ist das schon eine ganz seltsame Figur. Und ich weiß auch, ich finde die auch ein bisschen angsteinflößend jetzt als Erwachsene.
Nein, weil ich den Globi immer assoziiert habe mit einem Papagei. Mhm. War der Grief jetzt nicht sofort da? Aber
ist ein Papagei gemischt mit einem Menschen, dachte man dazumals vielleicht, weil er irgendwie...
Weil er blau ist.
Mit einem Koch, weil er hat so Kochhosen an.
Ja. Ja.
Jedenfalls die Assoziationen, von denen gibt es einige in dieser Ausstellung namens Animali im Landesmuseum in Zürich. Zu Gast heute beim Kulturstammtisch sind Franziska Schläpfer, bekannt als Rapperin Big Cis aus Zürich, und Silvano Cerutti, Autor und Journalist aus Solothurn. Wir waren diese Ausstellung anschauen. Was mich jetzt noch interessiert hätte, ist ein Punkt, den Sie beide gleich zu Anfang mal genannt haben, nämlich man begibt sich eine Ausstellung. Wir hatten das große Glück, dass wir geführt wurden. Wir waren jetzt vor der offiziellen Eröffnung da in dieser Ausstellung und der Ausstellungsmacher Luca Tori hat uns verdankenswerterweise eine Stunde rumgeführt und ich glaube, wir wären vermutlich heute noch dort, wenn er alles erklärt hätte, was die Hintergründe sind zu diesen verschiedenen Exponaten.
Es ist unglaublich, was an Wissen tatsächlich vorhanden ist. Ist oder vorhanden wäre und was man, er hat gesagt, er könnte 1,5 Tage und das glaube ich ihm sofort und er müsste nicht einmal Notizen dazu benutzen.
Und das heißt, es ist eine recht reichhaltige Ausstellung. Ja, wie werden das jetzt, also wenn wir es mal versuchen, uns reinzuempfinden in die Situation, dass wir jetzt in die Ausstellung gingen und der Ausstellungsmacher hat jetzt gerade keine Zeit für uns. Da haben Sie beide vorhin gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das das gleiche Erlebnis wäre.
Ja. Man müsste es natürlich vielleicht auch wirklich noch ausprobieren, weil ich glaube, es gibt da schon auch Toninformationen dazu, nicht zu jedem Gegenstand, ja, genauso Hörstationen. Und da müsste man halt schon auch noch reinhören, was jetzt da noch an Informationen weitergegeben wird. Ansonsten glaube ich einfach generell, dass man eigentlich immer mit dem Kurator eine Ausstellung besichtigen sollte.
Das ist natürlich was. Das ergibt sich natürlich leider nicht immer, aber.
Ja, ich denke schon, wenn natürlich der Kurator vor einem Teppich steht und dann beginnt zu erklären und der Teppich ist irgendwie 7x4 Meter oder 7x5 oder 8x5, irgendwas in dir.
7x4,8.
Ach, danke schön. Der ist riesig.
Das war dieser Teppich, das müssen wir noch sagen.
Aus dem Palazzo Pitti, der mir so gefallen hat.
Der vom
Sonnenkönig.
Aber das durfte er nicht so darstellen und. Aber all diese Hintergründe, die muss man erfahren, weil das macht das Bild dann erst richtig spannend und auch wie man diese ganze Allegorik muss einordnen im Politischen.
In der damaligen Zeit?
In der damaligen Zeit, das ist schon ein bisschen viel verlangt.
Mhm. Also eben, und wo erschließt sich das Bild denn am Schluss, dass wir auch merken, dass eigentlich er selbst gemeint ist, nämlich der Sonnenkönig höchstpersönlich, das erschließt sich aus zwei Bildern in der Bordüre des Bildes selbst.
Ja, und einem kleinen Wappen.
Genau. Eben, das war ja dann ein Bild, das politische Realitäten schildert, dieses Bild vom Sonnenkönig, was sich da irgendwie aus dem Rand heraus entschließt. Dann andere sind ein bisschen direkter, aber diese Exponate, die bewegen sich zeitlich bis auf einen bestimmten Punkt hin und dann hört das einfach auf. Und das ist schon ein riesiger Bruch.
Ja, das hat uns Luca Tori erklärt, dass das eigentlich im 16. Jahrhundert aufhört mit Einsätzen der Aufklärung. Drum habe ich auch gesagt, der kleine Drache, die Fälschung aus dem 19. Jahrhundert, das ist jetzt nicht, beispielhaft für die Ausstellung. Also die meisten Exponate sind älter als das. Und das ist ja auch, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt noch viel realer waren. Mhm. Eben, man konnte ein wissenschaftliches Werk über die Lebewesen im Wasser machen und am Schluss noch 20 Seiten über Meeresungeheuer. Mhm. Und das war real, das war Wissenschaft, das war das, was man glaubte.
Eben drei Schiffe sind losgereist auf dem Weg in die Karibik. Zwei davon kamen zurück und die Rückkehrer auf dem anderen Schiff haben gesehen, wie das eine Schiff gefressen wurde von Meerungeheuer, weil man sich das nicht erklären konnte vielleicht damals.
Genau.
Und deshalb erinnern wir uns oder fühlen wir uns vor allem auch über Märchen an solche Wesen erinnert, weil das ja dann nachher in die Welt der Fantasie gehört hat, aufgrund der Aufklärung und dieser ganzen Entwicklung.
Ja, und schon auch, weil es immer mit der Angst zu tun hat. Mhm. Also diese Viecher, diese
Fabelwesen,
Fabelwesen,
halb Menschen. Was gab es da noch alles? Ein Hippocamp, ein halb Pferd, halb was war das noch?
Halb
Fisch, halb Pferd.
Mhm. Eine sehr seltsame Mischung. Aber die weichen ja immer vom Normalen ab. Mhm. Das ist ja immer auch, da drückt auch immer die Angst durch vor dem Abnormen, vor der Übertretung von Gesetzen. Letztendlich auch von der Selbstherrlichkeit des Menschen im Umgang mit. Heute würde man jetzt sagen, mit der Natur, also mit Gentechnologie. Mhm. Weil das zieht sich ja weiter eigentlich. Es kommt nur nicht vor in der Ausstellung.
Aber das Interessante ist ja, dass wir hier mit Tierwelten zu tun haben, die doch aufgeladen werden in ihrer Symbolik. Die sind, wenn wir heutzutage Tier, dann ist das entweder ein netter Gesellschafter für einsame Menschen oder dann ist es irgendwie ein Nutztier, das man irgendwie auch als Esswaren, das erleben wir ja gerade im Moment, verwendet wird. Aber dazumals waren das politische Symbole, das waren Machtsymbol, das war psychologische Symbole, alles Mögliche war das.
Also das sind heute noch Symbole, also wir sagen ja nicht umsonst, jemand ist eine falsche Schlange.
Mhm. Aber das haben wir vermutlich aus jener Zeit.
Das haben wir aus jener Zeit, natürlich. Mhm. Aber die Symbolik, die ist uns erhalten geblieben. Jemand ist stark wie ein Löwe.
Aber ja. ein paar von den Tieren haben auch extrem gelitten, muss man sagen. Der Wolf, die Schlange.
Ja, ja, die stehen heute für das Unberechenbare, für die ja ganz furchtbar, darf man ja nicht haben.
Mhm, aber das heißt, man schaut dann da eigentlich in menschliche Psyche, oder? Da hat es ja dieses Urtier, das Tier von Fischli und Weiß eben auch noch am Ende der Ausstellung. Das ist so ein weißes Irgendtier mit Löchern drin.
Mit menschlichem Gesicht.
Ja, ganz lustig. Und wenn man eben durch diese Löcher sieht, sieht man ins Innere des Tieres oder man sieht wieder aus dem Loch gegenüber heraus. Und wenn da jemand auch reinschaut, dann sieht man da einen Menschen wieder.
Einfach ein Auge, ja.
Ein Auge, ja.
Das heißt, was wir eigentlich sehen, ist ein Spiegel des Menschlichen im Tier. Jetzt gerade Fischli und Weiß sind angesprochen. Und wir hatten es von einem Exponat, das eigentlich eine Fälschung ist, aus dem 19. Jahrhundert. Fischli Weiß kommt vor, Niki de Saint-Phalle. Das sind jetzt ein paar ganz kurz gesetzte Momente der Neuzeit in einer Ausstellung, die quasi irgendwie aufhört mit der Aufklärung. Wie ist Ihnen das vorgekommen? Ganz zum Schluss noch, ganz am Ende, dass wir da noch an zwei Sachen heranlaufen.
Ich fand es ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Und zwar nicht, weil ich fand, dass die Exponate stören würden, sondern im Gegenteil, ich hätte mir noch zwei, drei mehr gewünscht. Also wenn ich mir überlege, wie hat sich das verändert oder wie ist das heute präsent, dann sehe ich zum Beispiel bei den ganzen Superhelden, da kommt dann so die Angst, eben wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu der Angst vor dem Abnormen, die sich ja oft spiegelt, dann sehe ich bei den Superhelden ist die Angst vor dem Atomaren. Spider-Man wurde zu Spider-Man, weil er von einer atomar verseuchten Spinne gebissen wurde. Und wenn ich dann noch ein bisschen weitergehe, mehr Richtung heute, dann wird es die Angst vor der Gentechnik. Also hat ein Künstler einen fluoreszierenden Hasen herstellen lassen. Den durfte er dann nicht mit nach Hause nehmen. Aber das Klonschaf Dolly. Es ist nicht mehr so spektakulär wie es ausschaut. Es schaut aus wie ein Schaf.
Schaut aus wie ein Schaf.
Aber es hat uns massiv beängstigt und es beängstigt uns immer noch. Also diese Schiene, diese Anknüpfung an die Neuzeit, die hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt.
Oder in Richtung Science Fiction. Zum Beispiel ein Alien. Das ja auch nicht, wie gesagt, weil ich halt wirklich glaube, dass der Mensch sich nichts vorstellen kann, was es nicht gibt. Also auch ein Alien irgendwie zusammengesetzt sein muss aus Elementen der Welt, die wir uns vorstellen können. In diese Richtung hätte es, also, beziehungsweise es hätte nicht unbedingt da aufhören müssen, sondern es hätte durchaus anknüpfen können, wie du jetzt sagst.
Eine noch stärkere Verankerung quasi des heutigen, dort wo wir leben, dass man das noch deutlicher macht, als nur mit zwei Exponaten ganz zum Schluss.
Ich denke, das wäre möglich gewesen. Aber ich kann auch verstehen, dass man vielleicht irgendwann gesagt hat, mein Gott, wir haben schon bis 1600 so unglaublich viel Material, lasst uns stoppen, sonst überborden wir.
Oder vielleicht wollen Sie einen Sequel machen der Ausstellung.
Okay, Animali 2, 3 und 4. Ich bin immer noch bei der Neuzeit und ich finde es zum Beispiel spannend, dass dieses Bild vom Raubvogel, der kleinen Kinder entführt, dass das immer noch aktuell ist. Was ist das her? Ein Monat oder so, da geisterte ein Video durchs Web, wo man sieht, wie ein Raubvogel kommt, von hinten ein Kind packt, das auf einer Wiese sitzt, es schnappt, davonfliegt und dann nach ein paar Metern fallen lassen muss. Dann stellt sich dann viel, viel später heraus, es war kein echtes Kind, es war alles ein Experiment.
Es war auch kein Vogel.
Doch, es war ein Vogel, aber irgendwie in einem universitären Rahmen und. Aber wir haben es sofort geglaubt. Das war dann wieder wie, was weiß ich, 1500 in den Alpen. Da kommt der Lämmergeier und
klaut die Kinder.
Und klaut die Kinder. Wir sind sofort bereit, das zu glauben.
Und was steht dahinter?
Ja, auch diese Urangst vor der Unberechenbarkeit. Heute, wo wir uns bewegen, irgendwie in einem städtischen Rahmen, können wir uns das gar nicht mehr richtig vorstellen. Aber wenn man dann den ausgestopften Elch sieht, der dort auch noch hängt und wieder begreift, Hirsch.
Ein Hirsch,
ich bin der Elch.
Wie groß der ist.
Ja. Ich möchte diesem Tier nicht unbewaffnet begegnen, es einen schlechten Tag hat. So.
Ja. Es ist die Unberechenbarkeit der Natur.
Ja, die wir heute verbinden wir das mit Vulkanausbrüchen, mit Erdbeben, aber das war früher noch viel, viel näher, viel alltäglicher. Nur schon eine Kuh, wenn sie einen schlechten Tag hat.
Das ist sehr gefährlich.
Ja, eben. Und da sind wir aber so weit weg. Das nächste, was ich zu einer Kuh komme, das ist im Supermarktregal zur Milch.
Worauf Sie sich als Städter hier outen?
Ja, ich bin so ein Kleinstädter, ja klar. Was haben wir in Kleinstädten? Kleine Tiere, Katzen, Hunde.
Jetzt ganz zum Schluss noch, um eine letzte Runde zu drehen. Es ist eine Ausstellung, die aufgegangen ist diese Woche, diese Ausstellung Animali. Ich glaube, auf etwas können wir uns wirklich sehr gut einigen. Also eine wahnsinnige Fülle von verschiedenen Exponaten, die schon sehr spannend sind.
Ja, also da sollte man hingehen, finde ich.
Mit genügend Zeit.
Ja.
Mit genügend Zeit und ohne Angst vor dem, was wir jetzt gesagt haben, dass es ein bisschen anstrengend wird. Man kann sich auch einfach nur dieses Kunsthandwerk anschauen. Da hat es unglaublich tolle Sachen. Wirklich dieses ganz fein ziselierte Zeug, wo man sich fragt, wie um Himmels Willen haben die das hingekriegt?
Die Uhr mit dem Skelett.
Die Uhr mit dem Skelett.
Die da auf dem Plakat auftaucht, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann denkt man, die sei so riesig. Und dann am Schluss stellt sich raus, die ist
wirklich
ganz
3 klein.
Zentimeter auf 4 groß. Ja. Da sitzt ein Skelett auf einer Totenuhr. Und man sieht, wie fein ziseliert das Ganze ist, von 1640 das Ganze übrigens. Ein Teil der Ausstellung Animale, Tiere und Fabelwesen von der Antike bis zur Neuzeit. Das Ganze im Landesmuseum in Zürich. Zu Gast heute im Kulturstammtisch waren Franziska Schläpfer, die Rapperin Big Cis aus Zürich, und Silvano Cerutti, Autor und Journalist aus Solothurn. Mein Name ist Erik Facko.
Sie hören SRF 4 News. Als nächstes nun die aktuellen Nachrichten.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.